Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Für den Sport später ist Norbert Lehmer wieder mit mir im Studio.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Dann verschaffen wir uns jetzt einen Überblick. Schwere Luftangriffe, russische Kampfdrohnen und Raketen treffen Wohnhäuser und die zivile Infrastruktur ukrainischer Großstädte. Aufatmen für Osterurlauber, die Einigung bei der Lufthansa ist perfekt. Durchschnittlich 12,5% mehr gibt's für das Bodenpersonal. Demos gegen Tanzverbot, die teils strengen Vorschriften für eine Feiertagsruhe am Karfreitag sind in vielen Bundesländern umstritten. Es ist Tag 764 im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Unterstützung Kiews durch westliche Waffen und Geld hat zuletzt nachgelassen und gleichzeitig verstärkt Russland seine Luftangriffe. Das ukrainische Militär meldete wieder massiven Drohnenbeschuss vergangene Nacht. In den Regionen um Odessa, Saporischschja, Dnipro und Charkiw. Ziel ist oft die Infrastruktur, aber immer wieder werden auch Wohnhäuser getroffen. Wie die Ukrainer sich östlich von Charkiw auf weitere russische Angriffe vorbereiten, zeigt uns jetzt Henna Hebestreit.
Uraltes Kriegshandwerk in der Ukraine. Sie heben Schützengräben aus für eine ganz neue Verteidigungslinie zwischen Charkiw und der russischen Grenze, die hier nur wenige Kilometer entfernt ist. Wir sehen hier den Bau von Gängen und die Montage von Stahlbetonkonstruktionen. Hier sind unsere Soldaten geschützt und können aus sicheren Stellungen heraus kämpfen. Es geht hier ordentlich voran. Das bauen wir entlang der gesamten Grenze zu Russland. Der oberste regionale Militärverwalter inspiziert die Bauarbeiten persönlich. Denn er ist in großer Sorge, dass die Russen noch einmal auf Charkiw marschieren und die Verteidiger diesmal überrennen könnten. In der zweitgrößten Stadt der Ukraine erleben sie fast täglich Russlands Raketenterror. Erst gestern hat eine neu entwickelte Lenkwaffe hier eingeschlagen. Es gab Tote und verletzte Zivilisten. Ich glaube, das war ein erster Test an der Zivilbevölkerung von Charkiw. Die wollten wissen, was das Ding kann. So zynisch muss man das wohl sehen. Die Auswahl des Ziels, auch sie offenbart nach Meinung der Menschen hier einiges an Zynismus der Aggressoren von jenseits der nahen Grenze. Hier hat man Hochzeiten und Geburtstage gefeiert. Die Leute kamen für die Feste aus der ganzen Stadt. Die wussten noch ganz genau, auf was sie da ziehen. Die gesteigerte Angriffswut der Russen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die ukrainische Luftabwehr überfordert wirkt und das Militär dringend neue Munition braucht. Deshalb der eilige Bau solch althergebrachter Verteidigungsstellungen auf den Äckern kurz vor Russland.
Henna Hebestreit ist für uns in Poltawa, das ist westlich von Charkiw. Henna, Russlands Militär scheint in den letzten Wochen überlegen, woran macht sich das fest?
Naja, wie stark Russlands Militär tatsächlich überlegen ist, muss man sehen. Aber wir merken auf jeden Fall, dass die Stärke der Luftangriffe massiv zugenommen hat. Wir erinnern uns vergangenen Montag, diese Hyperschallraketen, die Kiew getroffen haben. Da lag zwischen Alarm und Detonation lagen Sekunden dazwischen, da hat die Zivilbevölkerung überhaupt keine Chance mehr, sich in Sicherheit zu bringen. Gestern diese Lenkwaffe über Charkiw, was von hier so anderthalb Stunden entfernt ist. Auch da hat sich gezeigt, dass Russlands Technologie weiter voranschreitet und die Ukraine nur schwer mithalten kann, das abzufangen. Anders als in Kiew ist es in Charkiw tatsächlich eingeschlagen. Es gab Verletzte und auch Tote. Und wenn man nachts in diesen Telegram-Gruppen blättert, wo Bürger der verschiedenen Städte kundtun, was sich in ihren Regionen ereignet, da werden die Flugrichtungen von Drohnen mitgeteilt. Da sind dann mehrere Dutzend unterwegs und es finden immer wieder auch einige ihr Ziel. Es gibt Verletzte und Tote und Sachschäden. Das ist schon eine andere, das Wort Qualität will ich in dem Zusammenhang nicht bemühen, aber das ist schon eine andere Dominanz, die da am Himmel langsam aufzieht. Und Präsident Zelensky hat es heute in Brüssel auch gesagt, wir brauchen dringend bessere und stärkere Luftabwehr.
Live aus der Ukraine war das Henna Hebestreit. Vielen Dank. Und die aktuelle Lage an der Front und der Mangel an Munition, das sind auch Themen bei ZDF heute live gleich um 19.30 Uhr in unserer Heute-App und auf unseren Social-Media-Kanälen. Wie groß die Gefahr russischer Einflussnahme vor der Europawahl ist, zeigt ein aktuelles Beispiel aus Tschechien. Westliche Geheimdienste haben ein Netzwerk enttarnt, das mit kremlnaher Unterstützung russische Propaganda verbreitet. Im Fokus steht die inzwischen abgeschaltete Internetplattform Voice of Europe, die immer wieder auch anti-ukrainische Artikel verbreitete. Und es soll auch Geld an europäische Politiker geflossen sein. Mehr von Britta Hilpert.
Die Lage zentral, die Sichtbarkeit bewusst gering. Voice of Europe hängt in Prag kein Schild an die Tür. Von hier aus ging russische Propaganda ins Netz und es wurden wohl politische Vertreter in Europa dafür bezahlt, sie weiter zu verbreiten. Das Geld dafür kam aus Moskau, so der tschechische Geheimdienst. Die Aktivitäten der Gruppe richteten sich gegen das Europäische Parlament, so der tschechische Premier Fiala. Sie zeigen, wie sich Russland schon lange bemüht, Einfluss auf die demokratischen Prozesse in Europa auszuüben. Tschechien setzt Voice of Europe und ihren Finanzier auf die Sanktionsliste. Viktor Medvedchuk gilt als persönlicher Freund von Wladimir Putin. Laut Geheimdienst finanziert er seit März 23 verdeckt Voice of Europe und wohl auch Zahlungen an europäische politische Vertreter. AfD-Politiker haben sich von Voice of Europe interviewen lassen. Haben sie auch Geld bekommen? Europaabgeordneter Kra gegenüber dem ZDF? Ich kann das für mich ausschließen. Aber er sagt auch, ich habe Voice of Europe nicht gefragt, wer sie finanziert oder wer dahinter steht. Künftig werde ich das anders handhaben. Sicher ist, die AfD-Abgeordneten Kra und Bistron kennen Medvedchuk gut. Der AfD-Abgeordnete Joachim Kuhs schließt ebenfalls Geldzahlungen aus. Er habe aber nicht überprüft, wer hinter dem Interviewer steckt.
Ich habe das nicht gewusst und ich weiß auch nicht, also ich bin in diesen ganzen Sachen, ein Greenhorn. Wenn ich das gewusst hätte, zu dem Zeitpunkt hätte ich vermutlich das Interview nicht gegeben.
Die Webseite von Voice of Europe ist nun abgeschaltet. Russische Propaganda ist es wohl kaum. Sie wird sich neue Wege suchen.
Jetzt zu was völlig anderem. Osterzeit ist auch Reisezeit und Passagiere der Lufthansa können die jetzt etwas entspannter angehen. Streiks rund um die Feiertage sind vom Tisch. Die Fluglinie und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt für die mehr als 20.000 Beschäftigten am Boden. Sie bekommen in zwei Stufen im Durchschnitt etwa 12,5% mehr Lohn und dazu einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro in zwei Raten. Die Laufzeit beträgt 24 Monate. Peter Theissen.
Großer Andrang am Frankfurter Flughafen. Es geht für viele in die Osterferien. Und nun ist klar, es gibt keinen Streik.
Entspanntheit für heute, Gelassenheit und ein gutes Gefühl, reisen zu dürfen.
Auf jeden Fall erleichtert, jetzt für die Hinreise, aber auch vor allem für die Rückreise, dann, dass wir dann in 10 Tagen auch wieder sicher zurückkommen.
Nach mehreren, teils mehrtägigen Streiks erzielten Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi endlich eine Einigung. Für die über 20.000 Beschäftigten gibt es demnach eine durchschnittliche Gehaltserhöhung von 12,5%, mindestens aber 280 Euro mehr im Monat. Die Schlichtung brachte den Durchbruch. Die Lufthansa ging dabei nach eigenen Angaben bis an ihre Schmerzgrenze.
Es ist auch für uns wirtschaftlich eine Herausforderung. Wir haben erhebliche Investitionen vor uns. In treibstoffärmere Flugzeuge, in neue Sitze, digitale Produkte.
Wir sind äußerst zufrieden mit diesem Tarifergebnis. Die Beschäftigten bekommen in den nächsten 2 Jahren bis zu 18% mehr Vergütung. Wir haben Beschäftigte, die über 1.000 Euro am Ende mehr monatlich in der Tasche haben. Also ein voller Erfolg.
Nach der Einigung im Tarifkonflikt der Bahn mit der schrittweisen Einführung der 35-Stunden-Woche nun also ein weiterer satter Abschluss für eine Gewerkschaft.
Die Gewerkschaften bewegen sich augenblicklich in einem Zyklus des Arbeitnehmermarktes und der ist gekennzeichnet durch Facharbeitermangel, Arbeitnehmermangel, offene Stellen. Das gibt ihnen mehr Beweglichkeit, mehr Kraft und mehr Durchsetzungsvermögen.
Die gute Nachricht für die Reisenden, zumindest vom Bodenpersonal der Lufthansa, sind in den nächsten 2 Jahren keine Streiks mehr zu erwarten.
Ja, ein Tarifstreit endet, ein anderer geht weiter. Kurz vor Ostern hat Verdi die Beschäftigten im Groß- und Einzelhandel in mehreren Bundesländern aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Nach Angaben der Gewerkschaft standen heute vor allem die Supermarktketten Lidl und Kaufland im Mittelpunkt. Verdi fordert mehr Geld für die Millionen Beschäftigten. Die Verhandlungen sind in beiden Branchen ins Stocken geraten. Auf dem Arbeitsmarkt ist die erwartete Frühjahrsbelebung geringer ausgefallen als in den Vorjahren. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im März 2.769.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Ein Rückgang um 45.000 im Vergleich zum Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 6%. Im Vergleich zum März des letzten Jahres suchten 176.000 mehr Menschen einen Arbeitsplatz. Zwei Menschen, die ihren Job verloren haben und jetzt einen neuen suchen, stellt uns Peter Böhmer gleich in seinem Bericht vor. Und es beschreibt, dass es auch in Zeiten, in denen es an Fachkräften mangelt, gar nicht so einfach ist, einen anderen Arbeitsplatz zu finden.
Vallourec in Düsseldorf ist geschlossen seit Dezember. Die Produktion in Brasilien ist billiger. Frank Müller und Tobias Pazia haben jahrelang in der Instandsetzung gearbeitet. Nun suchen sie neue Jobs.
Ich wollte ja hier bis zur Rente bleiben und es war für mich ganz schwer. Ich habe ja seit über 30 Jahren keine Bewerbung geschrieben und damals habe ich 2 Bewerbungen geschrieben, Zusagen zur Ausbildung, habe hier meine Ausbildung gemacht und war seitdem hier.
Vallourec aus Frankreich produzierte Stahlröhren, 2 Werke in Düsseldorf und Mülheim, beide dicht. Industrietradition, früher Mannesmann, 2400 Beschäftigte. Viele fanden neue Jobs, etwa bei ThyssenKrupp, viele gingen in Rente, über 600 in eine Transfergesellschaft, die sie in neue Jobs bringen soll. Dort erhält der Mitarbeiter dann Geld von der Bundesagentur plus eine Aufstockung vom Arbeitgeber, unterm Strich im Fall von Vallourec 85% vom alten Netto. Nun sollte man meinen, der Fachkräftemangel mache Jobsuche einfach, aber so leicht ist das nicht. Denn Industriearbeiter eignen sich nicht unbedingt für nachgefragte Berufe, wie etwa in der Pflege. Und?
Gleichzeitig haben wir auch noch ein regionales Problem. Das heißt, wir haben viele offene Stellen, zum Beispiel in den Großstädten, da wo auch teure Mieten zu zahlen sind, die Lebenshaltungskosten hoch sind. Und wir haben Arbeitslose, die dann eher in ländlichen Regionen leben.
Die Frage ist dann auch immer, wozu ist der Arbeitnehmer bereit?
Umziehen kommt für mich nicht in Frage, weil ich sehr heimatverbunden bin, auch mit meinen beiden Kindern, die jetzt frisch zur Welt gekommen sind. Das eine möchte ich gerne in meinem jetzigen Wohnort bleiben. Ich möchte eigentlich nicht weiter als 30 Kilometer weg.
Bewerbungen haben sie beide schon geschrieben und hoffen, dass sie bald etwas Neues haben.
So, wir wechseln den Kontinent und blicken nach Kuba, wo es brodelt. Lebensmittel werden immer teurer, der Strom fällt häufig aus. Es gibt Proteste gegen die kommunistische Regierung. Die Wirtschaft, die ist im vergangenen Jahr um 2% geschrumpft. Die Inflation liegt bei 30%. Und auch der Tourismus ist eingebrochen. 2019 kamen 4,2 Millionen Besucher, 2023 gerade noch 2,4 Millionen. Immer mehr Kubaner verlassen ihr kriselndes Land Richtung USA und Lateinamerika. Claudia Bates berichtet.
Roxana und Raphael haben sich mühsam einen kleinen Laden aufgebaut. Sie ist Informatikerin, er Bauingenieur, aber damit lässt sich nichts anfangen. Auch der Laden wirft nicht mehr genug ab zum Leben. Es sind so viele Kosten, Steuern, allein die Ware zu bekommen ist so schwierig. Deshalb, die Zukunft heißt zu gehen. Ich liebe Kuba, aber nicht dieses Kuba, in dem wir heute leben. Demonstrationen, sehr selten in Kuba. Gefährlich für die Protestierenden, sie müssen mit Gefängnis rechnen. Aber es reicht ihnen. Häufige lange Stromausfälle, es funktioniert einfach nichts mehr. Medikamente und Benzin sind knapp, Lebensmittel teuer. Der Durchschnittslohn liegt bei etwa 4.000 Pesos. Die Preise steigen immer weiter. 5 Pfund Hühnerfleisch, das ist Nahrung für 2 Tage, das kostet zwischen 1.600 und 2.000 Pesos. Wie soll man in so einem Land leben? Die Produktion liegt so gut wie brach. Reformen gibt es kaum. Die Regierung schiebt die Probleme auf das US-Handelsembargo. Wer kann, geht. Ich werde das sehr vermissen. Unser Leben wird sich sehr ändern, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, um zu überleben. Hier geht das nicht, so sehr man es auch möchte. Hunderttausende haben Kuba in den letzten Jahren verlassen.
Rund 3% der weltweiten Treibhausgasemissionen werden von der Schifffahrt produziert. Jetzt ist das weltweit erste Containerschiff mit Methanolantrieb im Hamburger Hafen eingelaufen. Es senkt den CO2-Ausstoß um rund 2/3 und schürt die Hoffnungen auf eine künftig grüne Antriebstechnologie. Sven Rieken konnte sich den Riesen aus der Nähe anschauen.
Die Anne Maersk ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Die Brücke vorn, hinten nur ein Schornstein. Das Schiff ist weltweit der erste Containerriese, der mit Methanol fährt und dabei rund 2/3 weniger Abgase in die Seeluft pustet.
Das war lange im Gespräch und keiner hat eigentlich glauben können, dass es dann doch so zeitnah umgesetzt wird. Deswegen ist es natürlich ein sehr besonderes Event, dieses Schiff wirklich aus der Werft abzuholen und dann den ersten Schritt in die Richtung zu tun.
Im Maschinenraum des 16.000 Container-Riesen ist alles riesig. Die Anlage verbrennt Methanol, eine Art Industriealkohol. Im Moment wird das Methanol aus Biogas, Biomasse oder Restmüll gewonnen. Davon aber gibt es viel zu wenig. Sinnvoll, aber viel teurer ist die Nutzung von grünem Wasserstoff, der gemeinsam mit CO2 Methanol bildet. Das CO2 wird zwar bei der Verbrennung wieder frei, kann aber aufgefangen und wiederverwertet werden. Es entstünden keine Abgase mehr.
Methanol ist derjenige alternative Kraftstoff, der am wenigsten Umweltschäden mit sich bringt. Das heißt weniger Luftschadstoffe und auch wenn es ins Meer gelangt, nicht einen so riesigen Schaden anrichtet wie zum Beispiel Schweröl oder Diesel. Und zudem lässt er sich klimaneutral produzieren. Und daher ist es ein super gangbarer Weg, um die Schifffahrt klimaneutral und auch gleichzeitig umweltfreundlicher zu machen.
Nadelöhr ist der Methanol-Nachschub. Erst nach und nach werden genügend Produktionsanlagen gebaut. Wohl erst 2050 wird es ansatzweise genug grünes Methanol für die dann gebauten Schiffe geben.
Nach dem schweren Busunfall auf der A9 bei Leipzig hat die Polizei die Zahl der Toten von 5 auf 4 korrigiert. Derzeit werden noch 6 Schwerverletzte in Krankenhäusern behandelt. Gegen den 62-jährigen Busfahrer aus Tschechien wird wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ermittelt. Der Flixbus war aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Jetzt ein Blick zur deutschen Clubszene, genauer auf die Tanzflächen, denn viele werden morgen wieder leer bleiben und Sie ahnen wahrscheinlich warum, ist schließlich jedes Jahr so. Karfreitag gehört zu den stillen Feiertagen und da ist das Tanzen eben vielerorts verboten. Der Protest dagegen ist es jedenfalls heute nicht und damit beginnt der Beitrag von Christoph Wiesel.
Tanzen gegen das Tanzverbot. Auf dem Münchner Königsplatz demonstrieren sie heute Nachmittag gegen eine Regelung, die aus ihrer Sicht nicht mehr in die Zeit passt.
Ich will an Feiertagen auch tanzen und bin kein gläubiger Christ. Deswegen macht es für mich keinen Sinn, dass wir an diesen Tagen nicht tanzen dürfen.
Tanzen insgesamt ist genauso wichtig, dass man das den Menschen lässt, wie es wichtig ist, dass man Menschen ihren Glauben lässt.
Allerdings das Tanzverbot abschaffen, nicht alle, die heute hier vorbeikommen, sind dieser Meinung.
Wir haben so viele Freiheiten in unserem Land, da kann man vielleicht auf den einen Tag doch mal verzichten, wenn man respektvoll miteinander umgehen mag.
Die Diskussion um die Partypause, sie hat Tradition. Während zum Beispiel Hamburg zuletzt weiter gelockert hat, zählt Bayern zu den Bundesländern, die die sogenannten stillen Tage besonders streng regeln, etwa auch den Karsamstag. Für die Clubbranche finanziell ein leidiges Thema.
Mit Blick auf Ostern, es sind Ferien, es sind viele Touristen in der Stadt und wenn dort also überhaupt gar keine Clubnächte stattfinden dürfen, ist das wirklich problematisch.
Besonders die Kirchen aber sagen, stille Tage wie der Karfreitag, wo je nach Bundesland auch Sportevents und Konzerte untersagt sind, hätten weiter ihre Berechtigung.
Es geht darum, überhaupt noch so etwas ab und zu wie eine Ruhe in das Leben hineinzubekommen, dass wir auch nachdenken. Aus welchen Grundlagen heraus wir leben, was wir mit unserem Leben wollen.
Das scheint in Bayern auch die Staatsregierung so zu sehen. Eine Aufweichung zumindest ist nicht in Sicht. Wie vielerorts dürften die stillen Tage hier also vorerst auch still bleiben.
Den Rhythmus erfolgreich wiedergefunden hat die deutsche Fußballnationalmannschaft. Mhm. Aber jetzt geht es in der Fußball-Bundesliga weiter, Norbert.
Ja, mit einem Knaller am Samstagabend, dem deutschen Klassiko, der FCB gegen den BVB. Dortmund hat nach zuletzt 9 Niederlagen in München und 37 Gegentoren ein klares Ziel. Endlich mal als Sieger vom Platz gehen.
Angespannte Vorfreude derzeit beim BVB. Trainer Terzic vom deutschen Klassiko kurz und knackig.
Warum gelingt es denn jetzt nach 10 Liga-Niederlagen in München mit einem Sieg für Borussia Dortmund?
Ja, weil es Zeit wird.
Oder weil sie es einfach gut machen. Siegesserie in der Liga, Spielfreude, Ergebnisse. Es könnte ein spannendes Match werden gegen die Bayern, die seit der Tuchel-Entscheidung befreiter aufspielen denn je. Terzic will es Samstag wissen, mal wieder.
Wir freuen uns darauf, jetzt zu zeigen, dass wir bereit sind, alles zu investieren, um unsere Ziele zu erreichen.
Samstag heißt es für den BVB himmelhoch jauchzend oder mal wieder ziemlich enttäuscht.
Zu den Halbfinals im Europacup. Der Basketballer, da hat Chemnitz gestern Abend im Hinspiel bei den Bilbao Baskets mit 98 zu 73 gewonnen und steht damit dicht vor dem Finaleinzug.
Die ganz in Weiß spielenden Gastgeber starten beeindruckend. Bilbao führt rasch mit 23:9. Dann aber gelingt es Usman Krubali unmittelbar vor der Halbzeitsirene auf nur noch 5 Punkte Rückstand für Chemnitz zu verkürzen. Der Glaube an eine erfolgreiche Aufholjagd ist wieder da. Und dies ist dem Team von Rodrigo Pastore nach der Pause auch anzumerken. Mit einem Dreier baut Wesley van Beek die Führung des Tabellenzweiten der Bundesliga auf beruhigende 9 Punkte aus. Der US-Amerikaner erzielt dann auch die letzten Punkte seines Teams. Am Ende ein klares 98:73, Chemnitz mit einem Bein im Finale.
In den Playoffs um die deutsche Volleyballmeisterschaft haben die Schwerinerinnen durch den Sieg gegen Vilsbiburg das Halbfinale erreicht. Ja, und bei den Männern haben die Berlin-Volleys ihr erstes Spiel um den Halbfinaleinzug gewonnen. Der Titelverteidiger siegte gestern Abend gegen die SVG Lüneburg mit 3:1. Volleyball, Basketball, Fußball, das war's am Sport.
Vielen Dank, Norbert. Gerne. Ja, leider viel und lang anhaltender Regen morgen am Karfreitag. Danach wird's besser. Mehr Osterwetter gleich von Katja Horneffer. Um 21.45 Uhr gibt es das Heute-Journal. Heute mit Marietta Slomka. Wir vom 19-Uhr-Team wünschen einen schönen Start in dieses lange Osterwochenende und einen entspannten Abend. Tschüss.
Guten Abend. Kaum hatte das eine Regenband uns hier nordostwärts verlassen, kam schon gleich das nächste hinterher. Und hinter diesem zweiten Regenband entwickelten sich Regenschauer und Gewitter. Die Gewitter erkennen Sie an den kleinen gelben Punkten. Heute Nacht zieht der Regen erstmal nordostwärts ab. In der zweiten Nachthälfte kommt aber neuer Regen im Westen an. Und unter diesen Regenwolken sinken die Temperaturen auf 8 Grad. Am Alpenrand geht's bis minus 1 Grad runter. In der Nordwesthälfte liegen morgen die Höchsttemperaturen meist so bei 10 bis 14 Grad. In der Südosthälfte sind es 15 bis 22 Grad. Und morgen Vormittag wird es erstmal kräftig regnen. In Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, auch Richtung Niedersachsen und Thüringen. Von der Ostseeküste bis zum Alpenrand ist es dagegen freundlich. Dieser anhaltende Regen lässt dann am Nachmittag nach. Dann können Sie auch im Emsland wieder die Sonne sehen bei Südwind. An Kar-Samstag wird es vor allen Dingen in der Osthälfte trocken sein, bei Temperaturen bis 24 Grad. Der Ostersonntag wird insgesamt ganz freundlich, aber am Ostermontag dreht sich das Wetter. Es wird wieder deutlich wechselhafter. Guten Abend.